Zum heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, ist uns die Epistel gegeben aus dem ersten Petrusbrief, dem zweiten Kapitel von Vers 4 ab. Zu dem Herrn kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Und bauet auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe da, ich lege einen auserwählten köstlichen Eckstein in Zion, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich, gleich wie sie an das Wort nicht glauben, wozu sie auch verordnet sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr vormals nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid und vormals nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Amen. Die heilige christliche Kirche, was soll das? Die Gemeinschaft der Heiligen, was bringt das? Die Gemeinde Jesu, was ist das? Liebe Freunde, ich kenne sehr verschiedene Antworten. Die einen sagen, Kirche ist ein Baum, ein alter Baum. Seine Wurzeln reichen tief in die Geschichte hinein. Aus seinem 2000 Jahre alten Stamm sind viele Äste und Zweige hervorgegangen. Und in seinem Grün haben sich Vögel aller Art eingenistet, die nach verschiedenen Kirchentonarten fröhlich jubilieren. Manchmal treibt er tolle Blüten, aber mit seinen Früchten ist's nicht so weit her. Ob ihm etwa auch das allgemeine Baumsterben zu schaffen macht? Noch aber lässt sich in seinem Schatten gut leben und genüsslich ruhen. Die Kirche ist ein Baum. So sagen die einen. Und die anderen sagen, die Kirche ist eine Wiese, eine bunte Wiese. Blumen und Unkraut gedeihen nebeneinander. Lasst beides wachsen, hat schon Jesus befohlen. Hirten hüten ihre Herden drauf und passen besonders auf die schwarzen Schafe auf. Zuweilen kriegen sich große und kleine Tiere in die Wolle und kämpfen futterneidisch heftig gegeneinander. Gewiss passt das nicht zu ihrer Lammesart, aber zuweilen kommt auch der Wolf im Schafspelz. Nur gut, dass ein Ende abzusehen ist, denn die alttestamentliche Verheißung ist doch in Kraft. Da werden die Wölfe bei den Lämmern liegen und die Panther bei den Böcken lagern. Die Kirche, das ist eine Wiese, sagen die anderen. Und die Dritten, die sagen, Kirche, das ist ein Platz, ein weiter Platz. So wie der städtische Marktplatz offen ist für alle, für Eilige und Bummler, für Einkäufer und Spaziergänger, für Demonstranten und Feuerschlucker. So ist auch dieser kirchliche Sammelplatz offen für jedermann, für Kirchenspringer und Naturanbeter, für Begeisterte und Mitläufer, für Engagierte und Randsiedler. Ob der eine nun verweilt oder nur durchläuft oder gar seine umgestülpte Mütze vor die Füße hält, ist sein Problem, denn der blaue Himmel spannt sich über Gerechte und Ungerechte. Wer wollte schon aus diesem Treffplatz für viele ein Parkplatz für wenige machen? Kirche, das ist ein Platz, sagen die Dritten. Und der Apostel, der sagt etwas anderes, etwas ganz anderes. Kirche ist kein Baum, keine Wiese und kein Platz, sondern ein Haus. Damit wir aber nicht gleich an ein Wohnhaus oder Geschäftshaus oder Hinterhaus oder Hochhaus denken, fügt er hinzu, dass es ein geistliches Haus sei. Also ein Haus besonderer Art. Architekten haben es nicht konzipiert. Bauleute haben es nicht hochgezogen. Handwerker haben es nicht ausgebaut. Gott hat sich selber die Hände schmutzig gemacht und diesen mächtigen Bau erstellt, der sich mit anderen Bauwerken überhaupt nicht messen lässt. Kirche, Gemeinde Jesu ist ein Haus. Und wenn an diesem ersten Ferienwochenende viele aufgebrochen sind, um vielleicht den Petersdom in Rom oder Notre Dame in Paris oder Westminster Abbey in London zu besichtigen, so sind wir traurig Zurückgebliebenen heute Morgen eingeladen, dieses Haus zu bestaunen. Der Apostel betätigt sich gleichsam als Fremdenführer. Er bittet freundlichst herein, ohne Bezahlung natürlich, freundlichst herein, und er behandelt hauptsächlich drei Fragenkreise. Worauf ist es gebaut? Woraus ist es gebaut? Und wofür ist es gebaut, dieses Haus, diese Gemeinde? Nehmen wir uns doch die Zeit und Ruhe, ihm zu folgen. Zum einen, worauf ist es gebaut? Das ist die Frage nach dem Fundament dieses Hauses. Denken Sie einmal an den Tempel von Jerusalem, beginnt dieser Apostel seine Führung. Den hätte man auch auf einer Geröllhalde oder auf einer Sandbank errichten können, aber dann wäre er ja nicht 20 Jahre alt geworden. Die Leute suchten nach einem festen Fundament und stießen auf einen gewaltigen Brocken. Der taugt nicht, sagten die Fachleute, und ließen diesen sperrigen Koloss mit dem Bauschutt abfahren. An der Südostecke wurde er kurzerhand abgekippt. Aber überraschenderweise blieb dort dieses 100-Tonnen-Ding nicht liegen, sondern wurde zum Grund und Eckstein dieses mächtigen Baues. Noch heute ist es in der 28. Steinlage zu erkennen. Dieser Stein gibt den Grund. Er setzt die Maße. Er ist sozusagen strukturbestimmend. Der Tempel Gottes ist auf diesen Grund gebaut. Und das ist beim Hause Gottes nicht anders. Sicher hätte man die Kirche auch auf die Geröllhalden frommer Ideen oder Sandbänke irgendwelcher Philosophien bauen können, aber dann wäre diese Gemeinde längst vom Erdboden verschwunden. Die ersten Christen suchten nach einem festen Fundament und stießen auf den, der gewaltig predigte und nicht wie die Schriftgelehrten. Der taugt bestimmt nicht, so sagten die religiösen jüdischen Fachleute und ließen ihn mitsamt zwei Verbrechern einfach kalt abfahren. Auf der Müllkippe Jerusalems auf Golgatha wurde er um die Ecke gebracht. Aber dort blieb dieser Jesus Christus nicht nutzlos hängen. Dieser lebendige Gott griff ein und machte aus ihm den Grund und Eckstein seines Baues. Noch heute ist er in jeder Lage zu erkennen. Er bildet den Grund mit seinem Namen, auch wenn immer wieder andere Namen genannt worden sind. Der Reeder Martion zum Beispiel, der baute auf einen selbst zusammengebastelten Jesus. Oder der Schwärmer Münzer baute auf das innere Licht. Oder der Vordenker Rosenberg, der baute auf einen völkischen Heiland. Aber alle bauten daneben. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Jesus Christus ist der Grund und er gibt die Maße, auch wenn immer wieder andere Maße in der Kirche gegeben worden sind. Im Mittelalter war es immer wieder das Maß der Stärke und der Macht. Im 19. Jahrhundert war es das Maß der Vernunft. Und heute ist es heute vielleicht das Maß des Friedens. Passen wir auf, dass wir uns nicht vermessen, wenn wir nicht beim Maß dieses Kreuzes bleiben, nämlich bei der unermesslichen Barmherzigkeit unseres Gottes. Jesus Christus bestimmt das Maß und er ist auch strukturbestimmend. Auch wenn immer wieder andere Strukturen bestimmen wollten, etwa die Vereinsatzung oder das Gesellschaftsstatut oder die Initiative. Aber, liebe Freunde, die Kirche ist doch kein frommer Verein oder eine geschlossene Gesellschaft oder gar eine Bürgerinitiative zur Erhaltung religiöser Fassaden. Nein, Jesus Christus, seine Person, sein Gaben, sein Werk, die strukturieren dieses Haus. Er hält alles, er trägt alles, er bestimmt alles. Jesus ist das Fundament. Darauf, nur darauf ist Gemeinde Jesu gebaut. Das ist eine. Und dann nimmt uns der Apostel ein Stück weiter und er beantwortet die Frage, woraus ist es denn gebaut? Das ist die Frage nach dem Material dieses Baues. Denken Sie wieder an den Tempel von Jerusalem, fährt der Apostel fort. Der ist aus vielen Steinen zusammengesetzt. Man muss sich das einmal näher anschauen. Irgendwo lagen sie in der Gegend herum, ohne Wert, ohne Funktion, geradezu zumeist ein Hindernis. Ein Stein allein ist nahezu ein Nichts. Und dann ist einer gekommen und hat sie eingeladen, hat sie behauen und bearbeitet, sie liebevoll und verständnisvoll eingefügt und eingefasst, ja, sie zu wertvollen Bausteinen gemacht. Jeder Einzelne, sehen Sie, jeder Einzelne hat eine ganz bestimmte Funktion. Der gehört zur Umfassungsmauer und schützt den Raum. Wenn der fehlen würde, hätte die Wand ein Loch. Und der gehört zu den Stufen und bildet die Treppe. Wenn der fehlen würde, könnte man nicht mehr auf die Empore steigen. Und der gehört zum Pfeiler und hält das Dach. Wenn der fehlen würde, würde das ganze Gewölbe zusammenbrechen. Jeder noch so kleine Stein hat eine ganz große Bedeutung. Und im Verbund mit anderen werden sie von unten getragen und sie tragen andere. Der Tempel Gottes ist aus vielen Steinen gebaut und das ist beim Hause Gottes nicht anders. Die Gemeinde ist aus vielen lebendigen Steinen, aus vielen lebendig gemachten Menschen zusammengesetzt. Doch so ist es. Einer ist gekommen und sah diese Menschen, wie sie herumlagen, ohne Wert, ohne Funktion, oft genug ein Hindernis für andere. Ein Mensch allein ist nahezu ein Nichts. Und er kommt und hat sie eingeladen, hat sie von Sünde gereinigt und befreit und sie verständnisvoll eingefugt und eingepasst. Sie zu wertvollen Steinen dieses Hauses gemacht. Jeder hat eine ganz bestimmte Funktion. Der gehört zur Jungenschaft und spielt die Gitarre. Wenn der fehlen würde, gäbe es nur einen miesen Gesang. Und der gehört zum Gemeindedienst und trägt die Blätter aus. Wenn der fehlen würde, bräche der Kontakt in die Häuser zusammen. Und der gehört zur Nachbarschaftshilfe und bettet die Kranken. Wenn der fehlen würde, dann würde die Einsamkeit in unserer Stadt noch größer. Jeder noch so kleine Mensch hat eine unwahrscheinlich große Bedeutung. Vielleicht fühlen Sie sich unter Wert verkauft. Vielleicht bedrückt Sie Ihre bescheidene Rolle im Geschäft. Vielleicht bedrängt sie ihr nutzloses Dasein im Altenheim. Vielleicht leiden sie daran, dass sie auf einem übersättigten Arbeitsmarkt schon mit 19 oder 23 total übrig sind. Hören Sie, bei Gott sind sie nie übrig. Bei Gott sind sie nie nutzlos. Bei Gott sind sie nie unter Wert verkauft. Jeden Einzelnen will er in seinen Bau einbauen. Ohne sie hätte sein Haus ein Loch. Und sie werden merken, dass sie dort von anderen getragen werden, mit aller Last. Und dass sie die Kraft bekommen, andere zu tragen und zu ertragen. Das Haus Jesu Christi ist aus vielen lebendigen Steinen zusammengesetzt. Daraus ist es gebaut. Und der Apostel geht noch in eine letzte Ecke dieses Baues und er sagt noch etwas zum letzten Fragenkreis. Wofür ist es denn gebaut? Das ist die Frage nach dem Zweck dieses Hauses. Denken Sie noch einmal an den Tempel von Jerusalem, schließt der Apostel an. Sicher kamen Leute, um dort ein Geschäft zu machen. Schnell waren Stühle und Bänke aufgestellt und ein fröhliches Feilschen war im Gange. Aber dann marschierte Jesus mit der Geißel durch diesen Raum und stieß die Buden einfach um. Als Markthalle wurde der Tempel nicht gebaut. Sicher kamen andere, um ein paar Kunstwerke zu bestaunen. Heilige Traditionsgegenstände hatten dort ihren Platz gefunden. Aber die Bundeslade und 10 Gebote sind keine Ausstellungsstücke. Als Museum wurde der Tempel nicht gebaut. Der Tempel war und ist ein Diensthaus der Priester. Und das gilt auch für das Haus Gottes bis zum heutigen Tag. Sicher kommen auch manche in die Kirche, um irgendwie und irgendwo ein kleines Geschäft für sich zu machen. Sicher kommen auch irgendwie andere, um irgendwelche Kunstwerke zu bestaunen oder einen Blick in die Vergangenheit zu tun. Aber dazu ist die Gemeinde nicht da. Sie ist in Dienst genommen, die großen Wohltaten Gottes weiterzusagen. Sie ist dienstlich beauftragt, die Guttaten Gottes zu verkündigen. Doch sie ist geradezu dienstverpflichtet, die Großtaten unseres Herrn an die große Glocke zu hängen. Jeder soll es hören, jeder muss es hören, der nicht gerade beruflich oder privat zu den Auserwählten gehört. Du gehörst zu den Auserwählten Gottes. Jeder muss es hören, der nicht zur Hotvolle zählt. Du zählst zum königlichen Geschlecht. Und jeder muss es hören, der sich zu den Verlorenen und Verlassenen, auch mitten im Sommer, mitten in einer Kirche, der sich heute Morgen zu den Verlorenen und Verlassenen rechnet, der höre, du zählst zum Volk seines Eigentums. Diese wenigen Verse sind die Magna Carta dafür, dass keiner von uns, kein einziger übrig ist. Ob es der hilflose Säugling auf dem Arm seiner Mutter ist, über dem noch ein Hauch der Ewigkeit liegt, oder ob es der zitternde Greis ist, der noch im Hof am Arm der Pflegerin eine Runde dreht. Jeder Einzige ist geliebt, geschätzt, geadelt. Und so wie weltliche Diplomaten dieses VIP auf ihrem Ausweis tragen und damit unter dem besonderen Schutz und Auftrag ihres Landes stehen, so trägt jeder, so tragen sie dieses very important person, diese sehr wichtige Person auf ihrem Ausweis und stehen unter dem besonderen Schutz und Auftrag dieses Herrn. Und wenn ihnen immer wieder Fragen und Zweifel und Grübel kommen, ob denn dies wahr sei, dann steht es hier schwarz auf weiß. Ihr seid das königliche Geschlecht. Ihr seid sein Priestertum. Ihr seid sein Volk des Eigentums. Doch ihr seid's. Dies weiterzusagen ist der Zweck dieser Kirche. Und damit ist der Apostel am Schluss seiner Führung angekommen, aber im Gegensatz zu allen anderen fremden Führern verabschiedet er sich nicht und wünscht einen guten Tag, sondern er lädt herzlich ein. Wollen Sie sich nicht auch in diesen Bau einbauen lassen? Wollen Sie nicht auch in diesem Haus bleiben? Wollen Sie nicht auch? Amen.